Warum sollte man sich verstecken? Das muss man lernen, dass man trotzdem Gefühle zulässt.
Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dir heute Diana Steidl vorstellen zu dürfen. Diana ist mit 36 Jahren am Brustkrebs erkrankt und sie nimmt uns ein Stück weit mit auf diesen Weg, den sie in der Zeit gegangen ist. Ich glaube, ich habe es schon mehrfach gesagt, dass ich ja wirklich aus meinem tiefsten Herzen überzeugt davon bin, dass in jedem einzelnen Lebensweg so viel Reichtum liegt. Und all die kleinen, leisen Erkenntnisse, die Jana auf ihrem Weg hier sammeln durfte, teilt sie heute mit uns und ich freue mich sehr darauf. Viel Freude dir!
Hallo, herzlich willkommen zum heutigen Couchgespräch. Ich freue mich unglaublich, dass ich heute bei Diana Steidl sein darf. Wir sitzen hier bei leckerem Tee. Ich musste nachher mal ins Video gucken, in unseren kleinen Trailer mit einer entzückenden Teekanne. Und Diana ist an Brustkrebs erkrankt 2016 und hat sich bereit erklärt, mit mir darüber zu sprechen und uns in dieses Thema reinzuholen. Und danke, Diana. Schön, dass ich hier sein darf.
Danke auch, dass du hier bist.
Also, Diana hat drei Kinder. Du hast drei Kinder. Und magst du uns mal in die Tage oder in die Momente reinholen, als du die Diagnose gekriegt hast, Brustkrebs? Mhm.
Ja, das war auf jeden Fall ein Riesenschock. Also man muss ja erstmal sprechen. Also das war kurz zwei Tage vorher. Ich bin aus der Dusche ausgestiegen, also wie so im Film, gegenüber einem Spiegel und auf einmal sehe ich da eine Erhebung in der Brust, wo ich mir denke, hä, was ist das? Und dann taste ich das ab und denke mir, oh mein Gott, was ist das? Ja. Also wirklich, also der war auch recht groß schon, der Tumor. Und dann denke ich mir, wie ist das Ding jetzt da gewachsen? Und dann denkst du natürlich schon, oh je. Und dann bin ich dann runter zu Mike, also weil ich gerade duschen war. Und dann habe ich gesagt, was ist das? Schau mal. Ja, und dann sagt er, er hätte irgendwie vor zwei Tagen irgendwie auch was gefühlt. Mhm. Und ich denke, okay, warum hat er nichts gesagt? Ja, und dann war er auch, hat gemeint, es geht schon wieder weg. Und ja, vielleicht dann sagt er, ja, vielleicht ist es auch nichts. Aber okay, dann habe ich am nächsten Tag gleich einen Termin ausgemacht. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass es irgendeine Zyste ist oder sonst was, weil es einfach groß war und ich hatte nie irgendwelche Probleme mit meinen Brüsten oder Brustentzündungen und irgendwas, also nie. Mhm. Naja, dann war ich dann bei der Frauenärztin und dann auch am gleichen Tag hatte ich meine Mammographie. Mhm. Dann war ich dort und es war auch irgendwie seltsam, also auch die Ärztin hat nicht wirklich gesagt, was es ist, irgendwelche Verkalkungen. Naja, ich war natürlich schon aufgelöst, weil gesagt, ja, was ist Verkalkung, was können Sie mir nicht sagen? Nein, sie kann mir jetzt nichts sagen. Und dann habe ich einen Termin für eine Biopsie ausgemacht. Und dann hat aber Gott sei Dank meine Frauenärztin dann, glaube ich, zwei Stunden später angerufen und hat gesagt, ja, sie hat es den Befund und es ist Krebs.
Das hat sie dir am Telefon mitgeteilt? Mhm. Mhm.
Genau, dann habe ich gesagt, ja, super, warum kann die mir das denn nicht sagen?
Ja.
Genau, also sie hat auch gemeint, ich hätte das gewusst. Ich gesagt, nein, ich wusste es nicht. Also, da denke ich mir auch, warum können die Leute nicht ehrlich sein? Vor allem, ich gehe ja schon dorthin, schon mit so einem komischen Gefühl und ich weiß halt, dass ich da was, einen riesen Tumor in meiner Brust habe und
hast dich gar nicht gesehen gefühlt.
Genau, richtig. In dem Moment nicht. Und Gott sei Dank hat sie mich auch wirklich dann angerufen, weil du bist ja dann, auf was hättest du jetzt noch warten sollen? Ja. Genau. Und dann hat die auch wirklich gleich noch am nächsten Tag in diesem Brustzentrum Rosenheim einen Termin ausgemacht. Mhm. Das ging echt wirklich alles super schnell und dann bin ich echt dankbar dafür. Und dann war ich dann dort und ja, also, ja, das ist Krebs. Es war auch ein Riesending, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, jetzt habe ich da so einen großen Tumor in der Brust und was passiert jetzt, gell? Mhm. Ich habe das ja auch durch einigen Patienten im Krankenhaus schon gesehen, wie, in welche Richtung das gehen kann, gell? Mhm.
Du bist Krankenschwester, ne?
Genau, richtig. Und genau, und dann haben die da auch gleich eine Biopsie gemacht und das war, ich glaube, zwei Tage später war auch das Ergebnis da und genau. Und dann bin ich dann auch die Woche drauf dann gleich operiert worden. Ja. Man muss dazu sagen, der Krebs, also der war halt 6,5 cm groß. In dem Moment denkt man sich, wie konnte man das nicht merken? Wie konnte ich das nicht merken, dass da so ein großer Tumor wachsen kann? Weil wo viele Frauen halt nur ein kleines Knötchen spüren und ich gleich so einen großen Tennisball in meiner Brust habe und es nicht spüren konnte. Gell? Also das ist die Frage gewesen dann immer. Ich kann es eigentlich immer noch nicht so erklären. Ich kann es nur noch so mit da ein bisschen erklären, weil es gibt ja zwei verschiedene Krebsarten von Brustkrebs und ich habe halt eine, die halt nur dann erkennbar ist, wenn sie gewachsen ist. Diesen anderen kann man eher tasten und den kann man nicht tasten. Den kann man nur eher beim MRT oder Mammographie oder Ultraschall erkennen.
Mhm. Aber und jetzt sag mal, wenn du da diese Tage, das klingt nach einem rasanten Tempo,
ja,
das gleich
ja, genau,
losgegangen ist.
Du lebst wie so einen schlechten Traum. Du denkst immer, du wachst auf und das kann nicht sein. Und in dem Moment, wenn du wieder auch diese Diagnose erfährst und auch so ein bisschen dieses Hintergrundwissen ja hast, dann hatte ich ja totale Angst, totale Todesangst.
Ja.
Ich bin davon, also ich habe echt Panik geschoben, dass ich das jetzt nicht überstehe und überlebe und dass ich genau, wie gesagt, dann auch meine Kinder nicht mehr sehen kann und genau miterleben kann, wie sie aufwachsen. Also das waren eigentlich so mit auch mit die Gedanken, die ich da hatte. Und natürlich dann halt, danach musst du ja dann sozusagen ein paar Untersuchungen über dich ergehen lassen, ob jetzt halt dieser Krebs halt nicht gestreut hat und so weiter und so fort. Das sind ja auch nochmal totale Ängste, Panik und also du bist echt da irgendwie in so einer Seifenblase und hast dann irgendwie Angst, dann noch mehr schlechte Neuigkeiten zu hören. Und das, ja, das begleitet dich bis zu, wenn das halt dann auch anfängt mit der Therapie und so weiter und so fort. Also das löst sich zwar dann schon irgendwann mal auf, aber diese Angst, die du da immer hast, ist allgegenwärtig. Ja, also.
Das heißt, du bist dann wann zum Operieren gekommen?
Das war also relativ zügig. Das war, glaube ich, 2 Wochen oder ich glaube nicht mal 2 Wochen, ich glaube 1,5 Wochen. Es war klar, die Brust musste entfernt werden, weil die war, wie gesagt, der Tumor halt, der hat sich in den ganzen Brustgewebe halt verteilt. Es war klar, für mich war das auch klar. Also für mich gab es gar keine andere Wahl. Ich wollte das sofort los haben, weil in der Zeit, wo ich dann noch eben halt auf diese OP gewartet habe, war das wie so ein Fremdkörper. Ich konnte mich irgendwie nicht anschauen oder fühlen. Also es war furchtbar. Also ich war froh. Und ich habe auch damals die Ärztin gefragt, kann man denn nicht noch die zweite Brust gleich entfernen? Ja, ja.
Hättest du
ja gemacht? Ich hätte es gemacht. Wirklich, ich hätte es wirklich gemacht. Mhm. Aber dann hat sie gesagt, das macht man nur in Amerika so. Also ja, man macht es nur dann, wenn irgendwie ein genetischer Hintergrund vorhanden ist. Genau. Aber bis zu diesem Zeitpunkt wusste ich das ja nicht. Aber es ist kein genetischer Hintergrund bei mir. Also ich habe einfach nur die Hormone. Mhm. Es gibt ja dieses Progesteron und Östrogen und das ist halt sozusagen, was diesen Wachstum und dieses Ganze halt verursacht hat. Genau. Und wer weiß, warum das so sich entwickelt hat. Aber auf jeden Fall war ich dann auch froh, dass es nicht genetisch war, weil sonst wäre es ja auch für meine Mutter und für meine Tochter, die ich habe, ja, genau auch, die hätten sich dann auch mal testen lassen müssen.
Ja.
Genau.
Mhm. Wie habt ihr mit den Kindern kommuniziert? Euer Jüngster war 2 gerade
mal. Genau, richtig. Also ich muss sagen, das war jetzt auch, also an dem Tag, wo ich es erfahren habe, saßen meine 2 größeren Kinder im Wohnzimmer und haben das Gespräch mitbekommen.
Okay.
Genau, und ich gesagt, und dann klar habe ich natürlich schon, oh nein, und dann habe ich natürlich da geheult und die haben das schon mitbekommen. Und in dem Moment, für den Erik war das, also das weiß ich noch ganz genau, den haben wir dann zum Fußball trotzdem geschickt und der kam dann nach Hause und war dann in war unter der Dusche und hat dann geheult, er will nicht, dass seine Mama stirbt. Und also es ist echt, wenn man das so mitbekommt, es ist furchtbar, das ist echt furchtbar.
Ja.
Wenn deine Kinder ja auch das jetzt miterleben und sehen, dass die Mutter krank ist, dass die Mutter jetzt, wer weiß, wie sich das entwickelt, ob es schlecht ausgeht oder gut ausgeht. Also das ist grausam, das ist echt grausam.
Und du selbst gar nicht die Kraft hattest, jetzt zu sagen.
Nee, ich habe dann schon, doch, ich habe schon versucht, Ja. Weil wir haben gesagt, wir müssen offen damit umgehen, weil, also wenn ich, weil es war für uns, es war klar, dass ich danach also eine Chemotherapie bekomme, Bestrahlung, also war ja klar, dass ich mich verändere. Ja. Genau, und wir sind da offen damit umgegangen. Also man hat schon gemerkt, dass klar, Kinder lassen das ja manchmal nicht so, oder gerade der Erik, der Große, der war eher in sich gekehrt. Ja. Die Tochter, die Timea, die war halt so, die hat halt auch schon hinterfragt und hat auch gesagt, ja, sie, wenn die Haare jetzt verloren, das will sie nicht und das finden sie ganz schrecklich. Klar, weil natürlich Haare machen natürlich auch was aus, gell, und du, genau, und das war für sie, das wollte sie nicht wahrhaben, dass ich dann nicht mehr die Haare habe und, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch relativ schnell meine Haare mir abrasieren lassen.
Ja, du wolltest selbst aktiv bleiben.
Genau, richtig. Ja. Ja, weil ich, wie gesagt, in dem Krankenhaus, wenn ich da, fand ich das schrecklich, wenn Leute ihre Haare noch irgendwelche Fusseln dran waren und nicht abrasiert. Das ist eigentlich das, wo ich mir denke, warum? Ihr habt da sowieso schon keine Haare mehr und dann hängen irgendwelche Fusseln noch dran. Mhm. Für mich war das für mich klar, ich muss das gleich entfernen, weil ich habe keine Lust, hier im Haus rumzulaufen und ständig irgendwelche Haare in der Hand zu haben.
Und damit permanent konfrontiert werden. Richtig, und immer wieder vorgeführt.
Genau, richtig. Mhm. Klar, das war alles für die natürlich auch, ja, jetzt habe ich meine Haare weg und auch so, man fühlt sich ja auch schwach dann, wenn man diese Therapie bekommt, die Chemotherapie und irgendwie im Nachhinein hat man das echt, habe ich es trotzdem gut geschafft. Ich hätte auch Hilfe von meiner Mutter gehabt, also das war echt gut, die war öfters dann da und auch über einen längeren Zeitraum, genau, weil der Mike musste arbeiten gehen, weil der hätte das zu Hause nicht ausgehalten.
Jetzt würde ich gerne nochmal an den Tag zurückgehen. Du bist operiert worden, die Brust ist abgenommen worden. Wie ging es dir mit dem Körperbild das erste Mal, als du dich gesehen hast?
Eigentlich muss ich sagen, ganz gut. Wie gesagt, ich war froh, dass es weg
dass
war.
Dass der Fremdkörper
genau,
weg war.
Dass das weg war. Nee, also mir ging es gut. Ich finde halt danach die Zeit, muss man sich immer mal wieder so ein bisschen, man muss sich ja trotzdem irgendwie anschauen können, dann ja auch in dem Spiegel und sagen, ah ja, das ist jetzt so und das gehört jetzt so zu mir. Mhm. Aber in dem ersten Moment war ich froh drum, wo es weg war, die Brust, ja. Also hab damit jetzt keinen, und auch der Mike, ich finde halt auch, wenn du einen Partner hast, der dahinter steht, fällt dir einiges leichter.
Mit Sicherheit.
Auf jeden Fall. Also, das ist wirklich so. Also, und er hat immer gesagt, er liebt mich so, wie ich bin, und jetzt auch nur mit einer Brust, dann, genau.
Ja.
Fällt es dann schon leichter, auch sich dann selber auch wieder trotzdem auch als Frau zu fühlen, gell? Also,
absolut.
Ja, es ist ja. Aber, nee, also doch.
Gut, dann hast du Chemotherapie und Bestrahlung gekriegt. Du hast gerade gesagt, da ging es dir nicht so gut. Habt ihr auch nach außen gleich kommuniziert und den Menschen ganz offen Bescheid gegeben?
Ja. Haben wir schon, auf jeden Fall, ja. Weil das, ja, also ich glaube, dieses Verstecken, warum sollte man sich verstecken? Gell? Man hat jetzt eine schlimme Erkrankung. Und ich wollte es eigentlich schon auch so mitteilen, weil ich finde ja immer gerade so die alten Leute, die meinen ja immer, den jungen Leuten kann nichts passieren, gell? Oder die mit Kindern. Also ich finde ja, in jedem Alter kann was passieren, auch im jungen Alter. Und da war ich immer schon offen, vielleicht mir auch selber irgendwie zu beweisen, dass ich trotzdem irgendwie die Kraft habe, dass dann doch irgendwie zu überstehen und durchzuhalten. Aber ich musste das irgendwie für mich, wollte ich denen irgendwie zeigen, hey, schau her, ich hab das und ihr braucht jetzt gar nicht zu jammern. Euch geht's ja gerade trotzdem gut. Ihr habt jetzt keine irgendwelche Erkrankung, die jetzt zum Tode führen kann. Gell? Also das war für mich einfach so ein bisschen auch so ein, wie sagt man schön?
Trotz.
Genau, richtig, trotz. Genau, richtig.
Ja.
So ist es. Und ehrlich, ich muss das sagen, ich wollte schauen, wie die Reaktionen von den Leuten ist. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht war das für mich so eine Therapie, um zu sehen, ja, jetzt habe ich das. Und dann die meisten waren natürlich schon immer sehr erschrocken. Aber ich, irgendwie auf das habe ich dann immer gewartet, wie die reagieren.
Ja.
Ja, es ist irgendwie, ich weiß nicht.
Und wie haben sie reagiert?
Naja, sie waren schon auch alle sehr mitgenommen und haben dann...
betroffen.
Betroffen, genau.
Und das hat dir gut getan.
Ja, irgendwie schon so ein bisschen, ja.
Ja, ich wollte dich auch fragen, inwieweit Selbstmitleid in der Zeit bei dir eine Rolle gespielt hat. Und im Prinzip, wenn du von außen ja Mitleid bekommst, ja, wie sah es denn für dich selbst aus?
Ja.
Hast du da gehadert und gesagt, warum ich?
Naja, das schon. Also jetzt nicht so gravierend, aber das schon irgendwie doch. Also es kommt doch. Weil man überlegt ja, warum eigentlich, gell?
Ja.
Also ich hatte keine familiäre Disposition, wo es irgendwo ist, gar nichts. Und dann noch mit 36, dann wie gesagt, 3 Kinder gestillt, wo es ja heißt, es ist vorbeugend, dass man jetzt dann keinen Brustkrebs oder halt eher selten dann Brustkrebs bekommt. Und also man fragt schon auf jeden Fall. Also und ich glaube, so eine richtige Antwort die wird man nie bekommen. Ne?
Also zumindest nicht
nein,
in dem Moment.
Nein. Klar gibt es dann viele, die da irgendwelche Ratschläge, ja, hast du vielleicht zu viel Stress und dies und jenes. Und mein Gott, mit 3 Kindern, das Kleinste ist erst 2 geworden. Genau. Ja. Mein Gott, man tut sich dann schon als Frau auch immer ein bisschen zurückstellen. Gell? Also das ist halt natürlich in dem Moment klar. Und achtet vielleicht mal nicht so auf sich, aber dass man dann gleich deswegen Krebs bekommt, ist, finde ich, ja schon. Und der ist ja nicht erst auf einmal entstanden, sondern hat ja vor sich hingeschlummert. Also Krebszellen waren in meinem Körper und die sind dann halt irgendwie ausgebrochen.
Ja. Was hat dir denn in der Zeit aus dem Umfeld besonders gut getan? Oder was hättest du dir gewünscht, wie man mit dir umgeht oder was man dir.
Eigentlich. Nee, da muss ich ehrlich sagen, das war eigentlich gut soweit. Also gesagt, wir haben ja auch einen großen Freundeskreis und den haben wir das ja auch gleich sofort gesagt. Also da war auch immer, also da muss ich ehrlich sagen, das war in Ordnung.
Was war das, was gut getan hat oder was sind Sachen, die man in der Zeit besonders gerne
nimmt? Ja, vielleicht mal irgendwie aus einer gewissen Situation halt doch mal irgendwie dann halt herausgenommen zu werden, halt irgendwie. Man trifft sich trotzdem mal oder irgend sowas, aber ehrlich gesagt, in dem Moment habe ich ja auch eher viel mehr Ruhe gebraucht.
Ah ja.
Genau. Und außerdem muss ich ja sowieso schauen, dass ich ja nicht so unter einer Menschenmasse bin, dass ich ja einfach das Infektionsrisiko, weil ja dein Immunsystem ja geschwächt ist, genau, da habe ich mich immer zurückgenommen, also. Aber so halt, also dann hat auch ein Urlaub, wir sind dann auch in den Urlaub gefahren, dann Pfingsten, wir machen immer Pfingsten, immer in Gardasee. Das konnte ich dann doch machen, war aber dann noch in der Chemotherapiephase und hatte aber Gott sei Dank dann so einen Zyklus, wo ich nicht gehen musste. Also das haben wir eigentlich gleich von vornherein und es hat auch gut getan, genau, mal ein bisschen was anderes zu sehen. Gell? Und ja, also da muss ich ehrlich sagen, ehrlich gesagt, weiß ich das jetzt gar nicht mehr so ganz genau.
Aber das ist nicht so.
Nee, nichts. Es war kein, was mich belastet. Nee, also war nichts dabei. Also,
schön.
Ja, also.
Hast du auch das Gefühl gehabt, dass die Menschen dir offen gegenübertreten, dass sie damit umgehen konnten?
Naja, so, sagen wir mal, halb und halb. Also, das ist dann, da merkt man schon, gell, wie jemand mit sowas umgehen kann. Also. Nicht alle, aber ein größter Teil war für einen da, wenn man irgendwie auch mal nur reden wollte. Oder. Aber ehrlich gesagt habe ich jetzt nicht so viel drüber gesprochen, wie ich mich fühle. Ich habe das eher so interessant, ich rede eigentlich eher darüber, eher mit die mir nicht so nahe stehen. Oder mit fremden Leuten kann ich besser darüber sprechen.
Als jetzt
in der Familie oder sonst was. Nee, das habe ich jetzt aber immer noch. Gell? Also das ist jetzt ist eher immer so, trotzdem noch so, es kommen mal so wieder Punkte, wo man es vielleicht mal wieder mal kurz anschneidet. Aber das jetzt, wie ich mich fühle oder gefühlt habe, nee, habe ich ehrlich gesagt nicht so.
Geteilt,
genau.
Und nach außen getragen.
Ja, genau. Aber in der Zeit hatte ich dann auch psycho-onkologischen Dienst gehabt. Genau, psycho-onko. genau, Logi gehabt. Und da habe ich halt so ein bisschen auch noch was so ein bisschen verarbeiten können. Oder das hat eigentlich ganz gut getan.
Ja, genau. Und auch so einen anderen Blick.
Genau, richtig. Genau, richtig, genau. Also das war, es war nicht schlecht.
Ja.
Weil man kann das nicht alles mit sich verarbeiten.
Gar
also
nicht.
Nee, ja. Also so ein bisschen von außen so eine Hilfe ist schon nicht schlecht, ja. Wenn man die dann bekommt oder sich das dann auch eingesteht, dass man die, weil es ist ja eigentlich nichts Verwerfliches dran, gell? Also man hat jetzt diese Diagnose und das ganze Bild, was man jetzt so hatte, zerfällt ja. Gell?
Also bricht in sich
bricht
zusammen.
Sich, genau, richtig. Dein ganzes Körperbild.
Alles.
Und du denkst alles, also genau.
Ja.
Und genau, aber am Anfang habe ich es noch nicht gebraucht, wo ich mir gedacht habe, ja, aber so wenn so ein paar Wochen vergehen und auch Monate und gibt es immer so Höhen und Tiefen, gerade wenn man seine Chemotherapie hat, wenn man sich nicht so wohl fühlt und so schwach ist und ja, und was ist danach? Also man macht ja trotzdem so ein bisschen sich noch Gedanken, was kommt danach, wenn halt keine Therapie mehr ist, gell? Das ist eigentlich das, wo man eigentlich mehr aufgefangen werden muss als in der Therapie selber. Weil man denkt, ah, jetzt hat man Therapie, dann passt das.
Ja.
Aber nach der Therapie, was ist dann?
Ja.
Was ist nach? Also es kann ja trotzdem, was ist jetzt? Wie reagiert mein Körper drauf? Wie hat mein Körper diese Krebszellen besiegt? Was passiert jetzt dann?
Die ganzen Ängste und
genau,
Ungewissheiten.
Genau, da geht es eigentlich erst wirklich los.
Ah.
Und da muss man eigentlich schauen, dass man da auch irgendwas macht oder sich beschäftigt. Oder ich habe dann auf einmal mit Sport angefangen, also nach der Reha, weil genau, habe ich dann mit Sport angefangen und es hat mir echt gut getan. Und für mich war dann klar, nach dieser, dass ich danach nicht mehr ins Krankenhaus gehen möchte. Also ich habe jetzt danach erstmal wirklich ein Vierteljahr gebraucht oder ich hätte auch viel länger. Also ich war dann auch danach, habe gekündigt und war dann sozusagen arbeitslos. Das war eigentlich die beste Zeit danach.
Mhm.
Also ich habe dann wirklich so ein Jahr ungefähr gehabt, wo ich mich regenerieren konnte.
Mhm.
Und das war super.
Mhm.
Das war eigentlich so für mich, ich habe getan, auf was ich jetzt Lust hatte.
Mhm.
Habe dann meinen Sport gemacht, war viel im Berg und so. Genau, ich habe das gebraucht.
Ja, und auch, wenn ich das richtig raushöre, die erste Zeit ist so ein schneller Takt,
ja,
in dieser ganzen Behandlungszeit, dass man eigentlich gar nicht,
genau,
oder dass du gar nicht mitgekommen bist,
ja, ja,
mit Denken und,
ja, ja,
Fühlen.
Richtig, ja, ja.
Und dann war es fertig und du hast,
genau,
erstmal angefangen, das alles
richtig
setzen,
ja,
zu lassen,
genau,
und verarbeiten,
ja, ja,
zu können.
Richtig, genau, weil das, ja,
ja.
Weil wenn du in der Therapie bist, dann bist,
ja,
du denkst, bist du erstmal,
ja, der
erst
Plan
mal,
ist
genau,
gestellt.
Genau,
ja,
ist erstmal gut alles, genau. Aber danach, ja, ist es halt wirklich so, dass du, genau, schon da einfach eigentlich eher so eine psychologische Beratung bräuchtest.
Mhm.
Damit du vielleicht weißt, wie du in vielen Situationen reagieren kannst oder wie du dann, wenn du gerade vielleicht so ein Flash auf einmal bekommst, was ich teilweise ja so hatte, auf einmal hatte ich dann so diesen Gedanken und aus denen da wieder rauszukommen.
Ja.
Also ganz, ja, genau. Also das hat, aber da, wo ich dann noch auf Reha war, die hat dann gesagt, ja, es wird dann einfach dann entweder mir andere Gedanken machen, beziehungsweise oder zulassen.
Ja.
Das muss man natürlich auch dann lernen.
Ja.
Das muss man lernen,
ja,
dass man trotzdem die Gefühle zulässt und vielleicht doch dann auch drüber redet und
alles, was man wegdrückt,
genau,
kommt wuchtiger,
ja, ja,
wieder.
So,
ja,
ist es wirklich. Ja.
Also dieses, das Gefühl erstmal annehmen.
So ist es, ist wirklich so, ja.
Ich glaube, wenn du die Diagnose bekommst, ich glaube, das Ausmaß an Entscheidungen, die dass du da treffen musst, das ist einem gar nicht bewusst.
Nein, ja, ist es auch nicht.
Es geht in einem rasanten Tempo los und du kannst gerade,
genau,
schauen, dass du...
Du sagst genau richtig. Du, genau, also du machst es ja einfach. Du willst ja, also du, genau, also dir bleibt jetzt auch gar nichts anderes übrig.
Nö.
Also ich finde ja auch, warum soll man jetzt darüber jetzt diskutieren, was vielleicht anders besser wäre? Also wenn die zu mir sagen, das ist jetzt das Beste für mich, dann mache ich das.
Mhm.
Und in dem Moment habe ich auch gar keinen, nicht hinterfragt oder sonst was. Für mich war das klar.
Mhm.
Also
ja,
weil man will ja am Leben bleiben. Man will ja trotzdem gut durch diese Therapie gehen. Und ich habe mich immer gut aufgehoben gefühlt.
Mhm.
Gott, man muss natürlich sagen, wenn man natürlich mit dem Krankenhaus arbeitet, hat man natürlich immer auch einen kleinen Bonus. Gell?
Ja.
Das ist definitiv so.
Ja.
Also, aber trotzdem. Also so, aber trotzdem denke ich mir, die waren zu den anderen Patienten genauso gut. Also,
was hat dich die Krankheit über dich gelehrt? Was hast du durch den Brustkrebs gelernt von dir über dich?
Ja, also auf jeden Fall achtsamer zu sein mit sich selber und auch, auch einfach mal genau auch Sachen zu machen, die man halt vorher nicht gemacht hat, einfach für Sicherheit was Gutes tun.
Und das nicht zu verschieben.
Richtig, irgendwann. So ist es, genau, richtig. Und halt auch, wenn ich jetzt irgendwie merke, mir ist das jetzt zu viel, mich dann herauszunehmen, dass ich dann genau wieder, sag mal, in meine Mitte zu mir finde. Ja. Und genau, sei es dann irgendwo rauszugehen oder irgendwie Sport zu machen. Genau, also das ist... Und auch einfach das dann so sein lassen, wenn man muss ja nicht alles irgendwie perfekt haben und...
Hast du da auch lockerer jetzt gelassen?
Ja, mein Gott, so perfekt bin ich jetzt auch nicht, aber halt manchmal hat man ja so seine Zeiten, wo man denkt, muss irgendwie alles toll sein und dies und jenes, genau. Mhm. Geht ja nicht, gell? Also es geht einfach, ich finde, das geht einfach nicht, gerade wenn man mit Familie und Kindern kann man diesbezüglich nicht perfekt sein und dann macht man sich eigentlich mehr Stress, als notwendig ist.
Mhm. Auch wofür, gell?
Aber wofür, genau, richtig. Nein, also das hat mir schon gezeigt, also dass ich bei mir dann auch wieder ankomme.
Mhm. Ja. Und da jetzt auch immer wieder dafür
sorgst. Ja, richtig, genau, das mache ich schon.
Hat sich in eurer Familie was verändert? In eurem Miteinander?
Ich glaube, es war schon, dass, also da, wo das war, war es auf jeden Fall, ist es dann intensiver. Dann, also nochmal, also, aber so ist es, also wir waren immer schon intensiv und es ist eigentlich so geblieben. Mhm. Also, nee, also da, ja, für Mike war das auch immer klar, ich habe das gehabt und es war's. Mhm. Genau. Richtig, also der hat dann immer gesagt, das war's. Wo ich natürlich dann manchmal gerade so, wenn man in die Zukunft blickt, sehr verhalten war. Ja. Weil du kannst in dem Moment nicht weit erstmal in die Zukunft schauen. Du kannst vielleicht ein paar Tage oder Wochen oder Monate, aber jetzt nicht irgendwie Jahre oder sonst was. Das war für mich und das ist da immer schwierig und es ist heutzutage auch noch so. Also es ist jetzt schon, ich rede eher lieber von einem Jahr oder sonst was, aber nicht von Jahren oder so. Deshalb bin ich, ja, da bin ich sehr... Man weiß es ja nicht, gell?
Ja, und das ist total interessant, was du da gerade sagst. Und wenn du Nachsorgeuntersuchungen hast, ist es dann auch immer mit Angst
besetzt? Nee, das komischerweise nicht, nee. Also jetzt, muss sagen, zu meinem Körper. Also jetzt, ich taste jetzt immer meine andere Brust auch immer noch ab. Und das je nachdem... zum Beispiel, wenn ich halt irgendwelche Geschichten wieder höre oder irgendwelche, dann bin ich wieder ein bisschen ängstlicher wieder und schaue die ganze Zeit, ob alles soweit in Ordnung ist. Also da kann man sich selber auch ein bisschen verrückt machen. Ja. Aber sonst...
Die Ängste vor der Vorsorgeuntersuchung?
Ja, genau. Das ist nicht so. Nein, das ist nicht so.
Und wenn der Mike sagt, das war's jetzt, heißt das, glaubst du, das ist Selbstschutz?
Vielleicht.
Oder ist es...
Ich habe ihn schon mal gefragt. Ich habe ihn gefragt, das ist kein Selbstschutz. Er geht davon aus, das ist so. Okay. Nein, das ist kein Selbstschutz, genau. Das ist ein Gefühl, dass es das war, genau.
Ja, ja. Dass du...
Dass das einmalig war und genau, richtig. Also, ist ja gut, dass er das so sieht, aber ich bin halt immer noch, schon noch diesbezüglich sehr verhalten.
Ja,
ja, also... Es sind jetzt 5 Jahre und dann heißt es ja immer, so diese Rekonvaleszenzzeit, dann heißt es ja eigentlich, nach 5 Jahren ist man ja gesund.
Ah, tatsächlich?
Ja, heißt es ja. Schön. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube, es ist sogar auch auf 10 Jahre, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber früher war es so 5 Jahre und dann, und dann hat man das jetzt geschafft und dann muss man jetzt ja weiterschauen, gell? Also man möchte ja trotzdem, dass das alles jetzt gut bleibt, genau. Ja. Und ich hatte jetzt auch wieder Mammographie gehabt und das war alles in Ordnung. Also so dadurch, dass ich jetzt vielleicht einfach ein bisschen jetzt auch auf mich schaue und auf meinen Körper, bin ich schon der Überzeugung oder denke ich schon, dass ich jetzt weiß, dass es mir jetzt gut geht.
Ja.
Genau.
Also das ist so das Geschenk in dem Ganzen,
ja,
oder?
Ja, richtig, genau.
Dass du festgestellt hast, dass du in deinem Leben wichtig bist.
Ja,
Und dass du dich auch wichtig nehmen darfst.
Ja, richtig, ja. Das stimmt. Oh,
ich danke dir, Diana. Ich danke dir gerade auch für die Offenheit. Mhm. Und wir beide kennen uns ja auch nicht, gell?
Genau.
Wir sprechen hier über wirklich auch sehr nahe Themen. Mhm. Also lieben, lieben Dank dafür, dass du das so teilst. Mhm. Und ich wünsche dir einfach nur Gesundheit und wirklich eine ganz schöne Verbindung zu dir selber, dass du da gut auf dich aufpasstest und aufpasst und unfassbar schöne Erlebnisse mit deiner tollen Familie hast. Die, weiß ich nicht was, die ganzen Etappen, die mit den Kindern noch vor dir liegen, dass du die alle wunderschön begleitest und erlebst.
Das hoffe ich auch, das auf jeden Fall, das hoffe ich auch.
Also vielen, vielen Dank.
Danke auch für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Und ja, dir danke ich für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dich hat es ähnlich berührt wie mich gerade, dass du was mitnehmen kannst und wünsche dir jetzt einfach eine wunderschöne Woche. Hab's gut. Herzlichst, deine Petra.